und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 127. Heilige. Und das mache ich natürlich nicht allein. Wie immer dabei ist der gute Robin. Hi.
Hi.
Alles gut bei dir? Hast du
Bock? Ja, ich habe mega Bock. Aber es ist tatsächlich Folge 128. Ich habe es nur noch nicht im Dokument geändert.
Oh mein Gott. So viele Folgen. Ich freue mich drauf, wenn es irgendwann die 200 sind. Kommen wir vielleicht noch dieses Jahr zu? Gerechnet nicht. Nee. Ansonsten, die Themen heute sind sehr viel gespalten, sage ich mal. Wir haben auf der einen Seite relativ frisch raus, für uns zumindest, für euch wahrscheinlich schon ein bisschen länger raus, die Challenger-Decks und die Standard-Challenger-Decks, die jetzt Anfang diesen Jahres kommen sollten, sind jetzt zumindest schon mal veröffentlicht, worum es geht. Also, wenn ihr, bis dass die Folge rauskommt, schon komplette Decklisten habt, bitte schlagt uns nicht. Mhm. Aber wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ja, genauso arbeiten wir mit dem, was wir haben, nämlich Magic Arena ist mal wieder eine Thematik. Und zwar auf der einen Seite haben wir das Problem, dass wir, naja, bestimmte Karten in Arena mit bestimmten Skins nicht so cool benutzen können oder sollten oder ihr sie nicht benutzen solltet. Darüber berichten wir und reden darüber ein bisschen. Und wir reden über unser Lieblingsformat, Alchemy.
Naja.
Also, wer die Ironie nie rausgehört hat, ja, ja, gucken wir mal an, was es mit Alchemy auf sich hat. Und zu guter Letzt, wenn wir Zeit haben, wovon ich ausgehe, können wir auf jeden Fall noch ein paar Fragen von Ask Us Anything machen. Die Rubrik, wo ihr uns Fragen auf dem Discord stellen könnt. Hier ganz kurzer Hinweis, Leute, auch wenn ihr neu auf dem Discord seid, die Ask Us Anything, wo ihr die Leute das reinschreiben, die sind für uns. Ich bin da regelmäßig Sachen am rauslöschen, weil ich denke so, ach, ha, die wollen wir doch im Podcast beantworten.
Genau, am besten, wenn ihr sowas habt, wo ihr dann was draufschreiben wollt, dann macht das irgendwie im Smalltalk oder im Help Me einfach dann die Leute verlinken und dann sehen die das schon. Aber du hast absolut recht. Genau. Was tatsächlich ein ganz guter Übergang ist, denn wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr Fragen an uns habt, die wir im Podcast beantworten können oder wenn ihr allgemein Regelfragen habt oder irgendwelche Sachen einfach an erfahrene Spieler rantragen wollt, dann könnt ihr gerne vorbeikommen im Gamery/Radio Ravnica Discord, verlinkt natürlich in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes ebenso wie unser Twitter, wie unser Instagram, wie auch der YouTube-Kanal, wo ihr das jetzt gerade vielleicht schaut, dann würden wir euch recht freundlich bitten, diesen doch zu abonnieren, dem ein Like zu geben, einen Kommentar zu schreiben, wie euch das Video gefallen hat und auch vor allen Dingen beim guten Marc vorbeizuschauen. MTG Blackset ist der Name des Kanals und da auch mal vorbeizuschauen, weil da gibt's fabelhaften Content. Zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf patreon.com/gamery. Dort bekommt ihr die Folge, sobald sie fertig ist, in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt. Aber eben habt ihr auch die Möglichkeit, dann in den Endcredits genannt zu werden, auf der Endcard, in den YouTube-Videos, aber halt von uns namentlich genannt zu werden. Im Podcast am Ende gehen wir da nochmal drauf rein in einem speziellen Shoutout. Und dementsprechend, wenn das was ist, was euch interessiert, schaut gerne vorbei. Und bevor wir jedoch einsteigen, habe ich noch kurz zwei kleine Ankündigungen, auf die ich kurz eingehen möchte. Und zwar, zum einen sollte es, also wenn ihr das hier hört, Freitag sein und es ist noch nicht 18 Uhr gewesen, dann könnt ihr noch mal sehr gerne auf unseren Discord kommen, weil wir haben da so eine kleine Tradition, dass wir über Spelltable jeden Freitag, so gerade als FNM-Ersatz für die Leute, die zu Hause sind, Pioneer spielen. Das heißt, dort werden dann immer wieder Leute gelost, beziehungsweise wir finden uns da zu verschiedenen Matches zusammen und es ist immer eine sehr, sehr große Freude. Letzte Woche hatten wir das mit einem fabelhaften Deckauswahl gemacht. Da sind kreative Eigenbrews dabei, da sind Top-Tier-Decks dabei, da sind Challenger-Deck dabei. Also egal, was ihr habt für Pioneer, könnt ihr gerne vorbeikommen und einfach mal mitzocken. Zum anderen, an dem Sonntag, wenn ihr das hier zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hört, werde ich wahrscheinlich live streamen, so um die Nachmittagszeit herum, denn da bin ich eingeladen bei dem Chaos Sealed Event von Solaris. Das heißt, er hat quasi noch ein paar Content-Kreatoren gefragt, ob sie da in einem Turnier gegeneinander mitspielen wollen. Da sind ganz viele wunderbare Menschen mit dabei und ich bin auch mit dabei. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr kurz im Chat Hi sagt. Das Ganze wird es wahrscheinlich auch als VOD dann später auf dem YouTube-Kanal geben. Aber das sind so die besonderen Events, auf die ich mal kurz verweisen wollte, denn ich finde beide sehr, sehr schön und egal, ob es Freitag ist oder Sonntag, kommt vorbei, interagiert, schreibt uns, wie es uns geht, wie es euch geht und damit aber genug der Vorrede, wir steigen mal ein in das erste Thema Und zwar Challenger-Decks. Für alle Leute, die es nicht wissen, Challenger-Decks sind, wie würdest du sagen, eigentlich kompetitive Einsteigerprodukte, oder?
Ich würde sagen, es sind kompetitive Decks, wo man alles rausgenommen hat, was Value hat. oder maximal eine Kopie davon drin lässt. Aber naja, es sind beschnittene Competitive Decks.
Mhm.
Ja, genau. Aus der letzten Season.
Genau, also es ist halt immer quasi so eine an einer turniergewinnenden Deckliste orientierend, eine ja, Budget-Variante, eine nicht hundertprozentige Top-Tier-Liste, aber von zumindest einem Deck, was gewinnen kann. Und das wird dann für einen Betrag X, meistens so um die 30 bis 35 Euro, angeboten im Local Game Store, wo man eben ein spielbereites Deck drin hat mit, also 60-Karten-Deck, 15-Karten-Sideboard. Ziel ist es quasi, man kann sich freitags im FNM im Laden so eins vom Regal nehmen, aufmachen, sleeven und sofort mitspielen, eben in den Formaten Standard und wie wir es zuletzt hatten, Pioneer. Jetzt haben wir die Ankündigung wieder quasi neben dem kleinen Ausreiter von Pioneer, den normalen, in Anführungszeichen, Cycle von Challenger-Decks, was wieder das Hauptformat Standard haben wird. Und da, wir haben nicht die Decklisten bekommen, aber wir haben die Ankündigung bekommen, welche Archetypen bedient werden und welche Farben das sind. Und die wollen wir mal gerade durchgehen, dann schauen, ob es die denn tatsächlich momentan in den Top-Tier-Listen denn irgendwo gibt und mit welchen Karten wir theoretisch rechnen könnten. Deswegen dein Hinweis von vorhin, vielleicht wurden mittlerweile die Decklisten auch schon released und ihr wisst jetzt ganz genau, was quasi Sache ist. Zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir es eben noch nicht und da müssen wir noch ein bisschen raten, aber es kann ja auch ganz witzig sein.
Absolut, vielleicht liegen wir 100% richtig.
das wäre mal richtig cool. Aber was sind denn so die Deck-Archetypen, die uns so präsentiert worden sind?
Also wir haben auf jeden Fall Mono-White-Aggro mit der Talia vorne drauf. Da ging natürlich mein Herz direkt auf. dann haben wir Dimir Control, ein blau-schwarzes Kontrolldeck mit Emerald vorne drauf, dem Drachen aus Dungeons and Dragons. Rakdos Vampires, da war der ich will ihn mal Florian nennen. Heißt der wirklich Florian oder Florian?
Also im Deutschen ausgesprochen ist es Florian, aber da, wahrscheinlich ist es Florian im Englischen.
Der gute Florian. Das war auch ein Deck-Top. Und wir haben Gruul Stompy, wo man Tovola drauf sieht, also den Werwolf sozusagen.
Aber Tovola, das heißt, ist Handmaster, nicht Tovola selbst.
Ja, stimmt. Tovola ist Handmaster. Dementsprechend gehen wir da von einem Gruul-Werwolf-Deck aus. Mhm. Und ja, all diese Decks haben mögliche Karten, die drin sein können. Haben wir denn zu allen Decklisten gefunden?
Ich habe zu allen Decklisten gefunden, aber halt eben nicht, wie man erwarten würde. Also bisherige Challenger-Decklisten waren dann sehr nah an den, sagen wir mal, wirklich Top-10-Listen mit drin. Immerhin habe ich jetzt bei MTG Goldfish, wenn ich da ins Metagame quasi gehe, zu jedem Deck eine Liste gefunden. Aber bei manchen ist es halt schon mehr so Top 20, 25. Also wir können so ein bisschen davon ausgehen, das ist mehr so Tier 2 bis 3. Also Leuten, die momentan im Standard drin sind, denen wird aufgefallen sein, dass eigentlich der Nemesis von Standard aktuell Epiphany bzw. Is It Dragons komplett fehlt. Es gibt möglicherweise Decks, wo dann dieser Archetyp auftaucht, also wo Irons Epiphany drin ist, in Dimir Control, aber darüber können wir nachher noch reden. In den Listen, die ich gefunden habe, sind jetzt zumindest, also ist diese Überschneidung nicht drin. Also derzeit gibt es so das prominenteste Deck, gibt es nicht in dieser Challenger-Deck-Auflistung. Aber trotzdem.
Was strange ist. Mal sagen, ist super das strange. Immer in einer sehr abgewandelten Form drin. Und wenn es Dimir Rogues war, in einer Nicht-Lurus-Variante, Hauptsache, sie haben Dimir Rogues dabei gehabt.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich auch auf jeden Fall zusprechen. Also ich finde es auch super komisch, dass sie da das nicht reingenommen haben. Weil, also vielleicht liegt da auch so ein bisschen das drin mit diesem, weil alle sich so über Epiphany aufgeregt haben. Man möchte jetzt kein Einstiegsdeck haben, was diese Strategie befeuert. Auf der anderen Seite ist es halt auch eben das stärkste und dominanteste Deck der letzten paar Monate gewesen. Und dass das eben nicht irgendwo. Also man könnte ja auch Is It Dragons nehmen ohne Epiphanies und dann trotzdem halt ein Goldspan Dragon, Expressive Iteration etc. drin haben können.
Was ich jetzt in den Ring werfe, und das kann vielleicht die Sache ein bisschen changen. Mhm. Wir hatten ein Deck, das sehr dominant war, zu dem ein Challenger-Deck rausgekommen ist, was kurz nachdem das Challenger-Deck rausgekommen ist, gebannt wurde. Es kann natürlich auch gut sein, dass sie sagen, hey, Goldspan Dragon und Fifney liegen bei uns aktuell auf der möglichen Bannedlist. Die tun wir da nicht rein. Wir nehmen dieses Deck da nicht rein, damit wir diesen Fauxpas nicht nochmal haben. Aber das ist natürlich Hörensagen. Wir wissen natürlich nichts von der Bannedlist. Aber es wäre Gedanken wert.
Es ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also ich weiß gerade, also das Ding ist, ich habe Standard vor Crimson Vow ein bisschen in Paper gespielt. Wie gesagt, Arena spiele ich nicht. Und dementsprechend bin ich ja jetzt gerade nicht so im Thema drin, wie dominant und wie groß das Problem um Epiphany derzeit dennoch ist. Aber vielleicht haben sie es halt wirklich auf einer Watchliste, wo man sagt, okay, das ist schon eher so auf den absteigenden Ast, das wollen wir vielleicht bannen. Sonst ein großer Vertreter, der gar nicht dabei ist, ist halt Mono Green Aggro, wo man halt sagen könnte, okay, das ist so ein bisschen in Ghoul Stumpy drin, wahrscheinlich wird da halt gerade durch Werwölfe sowas wie Ranger Class halt eben drin sein oder halt irgendwie vielleicht sogar Werewolf Pack Leader, wobei das doppelgrün ist. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man vielleicht nicht zwei Faceless Haven Decks haben wollte, was halt eben schon mit Mono White so ein bisschen abgedeckt ist. Zumindest vorausgesetzt, wie gesagt, immer vorausgesetzt, sie orientieren sich auch an der aktuell gespielten Liste. Was wir natürlich noch nicht wissen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal die Decks durch und schauen einfach mal so, was wird derzeit gespielt und was würde realistischerweise in so einem Challenger-Deck auftauchen. Zum einen Mono White Aggro. Du hast schon gesagt, auf der Verpackung selbst, wo wir die Product Shots, die haben wir schon bekommen. Und da ist halt eben sehr dominant das Artwork, das neue Artwork von Talia, Guardian of Thraben, im Reprint von Crimson Vow drin. Aber sonst, was findet man so in so einer Liste? Also wir haben sowas drin wie Usher of the Fallen, Uncommon, Luminarch Aspirant, eine Rare, die ich auch sehen würde, dass sie viermal drin ist, weil sie ist jetzt nicht besonders teuer, aber halt sehr spielstark. Sungold Sentinel, Adelin, Resplendent Cathar, Brutal Cathar natürlich, Elite Spellbinder, Raidain, God of the Worthy, Portable Hole, eben vier Faceless Havens. Weil es halt so schön mit Snow-Covered Plains eben in einem monofarbenen Deck eben geht. Und ja, Skyclave Apparition im Sideboard. Und da würde ich auch sagen, da sind so die möglichen finanziellen Hits, warum sich ein Challenger-Deck lohnen würde, auch selbst wenn man nicht vielleicht Standard spielt, wäre halt eben in diesen Karten. In Talia, in Faceless Haven, in Elite Spellbinder und in Skyclave Apparition. Ja. Würdest du denn sagen, dass es realistisch ist, dass wir mit Playsets von allen Karten rechnen können? Oder ja, siehst du ein paar Karten eher nicht?
Nee, absolut nicht. Also Talia vielleicht zwei. Vielleicht zwei. Faceless Haven, okay, kostet nicht ganz so viel. Kann man vielleicht drei reinschieben. Und dann so ein Spellbinder und einen Skyclave Operation in Sideboard oder so.
Ja.
Oder die Skyclave Operation komplett raus, weil wir sie ja neulich erst in dem UW hatten und dafür zwei Spellbinder da rein. Oder die Spellbinder raus, weil die Operation haben wir eh schon drin, die können wir auch einfach wieder reprinten.
Ja.
Also das wird eine ganz weirde Aktion werden, wo du dir wahrscheinlich das Deck zweimal kaufen musst, um da alles dran zu kommen. Oder die Karten halt online stellst.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Was mir aufgefallen ist bei der Liste, die da gepostet ist, die ist sehr nah an einem Pioneer-Deck dran, kann das sein?
Hundertprozentig, ja.
Ich glaube, man könnte dann halt relativ easy mit diesem Standard-Deck halt Mono-White, Death and Taxes in Pioneer bauen.
Absolut, absolut. Also das war auch mein Gedanke und auch immer noch so ein bisschen was ich ja auch schon häufiger gesagt habe, ist, dass die Challenger-Decks, dadurch, dass sie halt spielbare Standard-Decks waren, man sie relativ easy in Pioneer-Decks umbauen kann. Natürlich muss man ein paar Sachen dazu holen, aber dieses Mono-White-Deck, wenn es sich auch nur einigermaßen an dem Standard-Deck orientiert, glaube ich schon, dass man da was Ordentliches draus bauen kann. Also für den Anfang auf jeden Fall, selbst wenn es nur irgendwie zwei Talias und irgendwie ein Brutal Cathar oder zwei Elite Spellbinder oder sowas drin ist, man kann dann eben die Playsets voll machen. Und ja, einfach mal eine Mono-White-Liste oder halt eine weiß-grüne oder weiß-schwarze Liste mal angucken. Da sind schon sehr viele Überschneidungen drin. Das fällt mir auch wirklich bei dem Mono-White sehr stark halt einfach auf. Aber tatsächlich ein anderes Deck, was ein bisschen komisch ist von der Face-Karte meiner Meinung nach, ist halt eben Dimir Control. Das ist, wie du schon eben gesagt hast, Imerith, the Desert Dragon. Der taucht in der Liste, die ich jetzt gerade quasi, wie gesagt, von MTG Goldfish aus dem Metagame raus habe, nur einmal im Sideboard auf, als quasi, ja, gegen Removal-Decks oder gegen andere, ich weiß nicht, warum sollte man, Warum sollte man den im Sideboard spielen gegen welche Matchups? Das ist halt so ein bisschen, da bin ich nicht.
Control. Ich glaube gegen Control.
Gegen Control oder dann.
Gegen Decks, die sehr removal-lastig sind.
Ja. Ja, und wahrscheinlich so halt eben als Wand gegen Agro-Decks so. Also, keine Ahnung.
Da ist der Mana schon ziemlich langsam.
Ja, das stimmt.
Das ist ja die Karte, die mich tatsächlich verfolgt. Ich hatte sie in jeder Art möglichen Sealed-Event, wo D&D drin war, hatte ich Immerith. Hm. Ob das der Chaos Draft von Local Love, your Local Game Store war, ob da Chaos Sealed, ob das das Pre-Release war, wo ich ihn zweimal hatte, oder das zweite Pre-Release, wo ich ihn auch, glaube ich, zweimal hatte. Der verfolgt mich einfach ziemlich hart. Ich finde es strange, weil ich finde Control-Decks immer schwierig. Control-Decks sind meistens die Karten mit den teuren Karten drin. Aber sie brauchten, glaube ich, eine Face-Karte, weil es ist, glaube ich, auch super schwierig, da eine Face-Karte für zu finden. Also wenn ich mir die Deckliste durchgucke, was willst du sonst da drauf tun? Also klar, du kannst Sorin da drauf tun, aber du hast schon ein Vampir-Deck. Du kannst, ich weiß es nicht, was willst du da drauf tun?
Also es wäre vielleicht sowas, also es gibt 6 Kreaturen in dem Meta-Deck, was wir uns gerade angucken. Das ist einmal die Setchmoor Witch. Das ist die 3-Mana-3-2-Kreatur mit Menace und Ward, Pay 3 Life und Magecraft. Aber wenn man was castet, bekommt man einen schwarzen und grünen Pest-Creature-Token mit, wenn diese Kreatur stirbst, bekommst du ein Leben. Und halt eben Lear, Disciple of the Drowned, was halt, das würde ich vielleicht noch als Face-Karte sehen, weil das ist tatsächlich eine Karte, die sehr prominent war, die halt sehr in den Diskussionen um Standard immer wieder aufgetaucht ist. Und glaube ich auch noch, dass am nächsten kommt von der Win-Condition für das Deck. Weil wenn man sich das wirklich anguckt, viel ist halt eben Divided by Zero, Powered Kill, Jwari, Disruption, Fading Hope, Infernal Grasp. Also einfach klassisches Anti-Creature-Removal-Game. Also mit 28 Spells und 6 Kreaturen, sehr klar. Tatsächlich in der Deckliste, was natürlich auch cool wäre, gerade für das aktuelle Deck, also für das Challenger-Deck, ist es ein Zorin the Mirthless drin. Was natürlich, ist immer so eine Frage, wo sie quasi den Cut setzen mit also welche Sets noch in Challenger-Decks auftauchen können. Jetzt haben wir natürlich Talia, die in Crimson Vow war. Das heißt, Zorin könnte theoretisch auch in dem Dimir-Control-Deck sein. So, ja, ist er wirklich drin? Weiß ich nicht.
Gerade weil es auch ein schwarz-rotes Vampir-Deck gibt, gehe ich davon aus, sie haben dieses Mal, aber da kommen wir ja gleich noch zu, wirklich ein bisschen vorgeschaut. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass eben auch Crimson Vow-Karten da drin sind.
Hm. Ja, und vor allen Dingen, das ist halt, also ich habe keine Erfahrung mit dem Deck, wenn ich mal ehrlich bin. Also die teuersten Karten, die da drin sind, die halt möglich jetzt wären, sind halt eben die 3 Leers, wenn sie überhaupt so viele reintun, wahrscheinlich eher so im Rahmen 1-2 maximal. Okay. Ja. Es gibt tatsächlich ein Meathook-Massaker im Sideboard von dieser Liste, die ich mir gerade anschaue, wo ich nicht von ausgehe, dass sie drin ist, weil das würde quasi das Challenger-Deck für sich bezahlen mit, glaube ich, 50 Euro oder was man aktuell dafür zahlt. Und halt eben Zorin the Mirthless. Und genau, aber das ist auch das Deck, wo ich theoretisch noch sehen könnte, dass sie da auch noch mal ein Aaron's Epiphany reintun. Weil Aaron's Epiphany per se ist halt eine Mono-Blue-Karte. Und es ging mal eine ganze Zeit lang der Spruch rum, dass halt Epiphany, wenn du blau spielst, kannst du eigentlich ohne Probleme Epiphany spielen, weil das quasi einfach nur mehr von dem ist. Also es ist eigentlich, du bekommst einfach bessere Züge dadurch, selbst wenn du es nicht kombomäßig mit Galvanic Iteration, wie es momentan in Izzet Epiphany gespielt wird, nutzt. Also du kannst trotzdem was rausziehen, gerade als Control-Deck und dann irgendwie mit dem Hall of the Storm Giants oder sowas ein 7-7 machen, zweimal zuschlagen und dann den Sack zumachen. Also das könnte ich eventuell noch sehen, dass da ein oder zwei vielleicht drin sind, aber wenn sie planen, das zu bannen, natürlich nicht oder hoffentlich nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Ja.
Ja, sonst das nächste ist Rakdos, so.
Genau, das nächste ist Rakdos Vampires. Ich habe mal mir angeguckt, die in Anführungszeichen Top-Tier-Liste ist auch gleichzeitig das günstigste Deck von der Auswahl, die wir haben. Die teuerste Karte ist tatsächlich der Blightstep Pathway, also der Rakdos Pathway. Und sonst, ja, wir haben sehr viele Commons und Uncommons als Vampire, also sowas wie Voldaren Epicure, Voldaren Stinger, Bloodtithe Harvester, dann natürlich ein paar Rares wie Voldaren Bloodcaster, der Florian, wie wir schon gesagt haben, Stormkirk, Bloodthief, weil wir eben schon so über die Namen geredet haben, Ange, oder wie es im Deutschen so heißt, die Antje. Antje, Maid of Dishonor, ist auch zweimal drin. Und überraschenderweise der Zagras Thief of Heartbeats, die 6-Mana 4-4 Vampire Rogue, die mit Partymitgliedern arbeitet. Das heißt, wenn du da ein paar Partymitglieder hast, wird die halt günstiger. Was ich einen interessanten Ansatz finde für dieses Vampire Tribal Deck, weil du hast schon ein paar Warriors, ein paar Rogues, tatsächlich auch zwei Clerics, also es ist gar nicht so, also man kann schon realistischerweise so 2-3 Mana Discount bekommen, wenn man dann wenn man das dann richtig angeht, das Ganze. Aber wie ist deine Wahrnehmung von Rakdos Vampires? Glaubst du, dass wir recht nah an dem sein, was wir jetzt hier auch sehen, einfach nur weil viele Uncommons und Commons dabei sind?
Also ich vergleiche aktuell in meinem Kopf so ein bisschen mit dem BW Auras von den Pioneer Challenger Decks, das ja sehr, sehr nah an dem eigentlichen Deck war, wo ich glaube, fast nur Schockländer gefehlt haben, gefühlt.
So ziemlich, ja.
Ja, so 2-3 Sideboard-Karten. Ja. Und ich glaube, das wird hier ähnlich sein, dass du wirklich eine sehr, sehr nahe Liste dran hast und die ganzen Rares, weil es sind ja kaum Rares drin.
Das stimmt, ja.
Werden wahrscheinlich einfach entweder ins Sideboard fließen, wobei ich dann noch nicht weiß, was sie ins Sideboard an Rares packen wollen, weil da sind ein paar mehr Rares drin, dafür, dass es nur 15 Karten sind, aber in ein paar. Ja, oder halt die Länder. Sie können ein paar Foils reinnehmen, wobei ich das nicht glaube, weil sie sich ganz hart dagegen wehren, Flipkarten reinzunehmen.
Ja.
Irgendwie bisher. Auf der anderen Seite können sie auch die Slowlands reinnehmen, wenn sie gespielt werden. Ob sie gespielt werden, keine Ahnung. Dann könnten sie auf jeden Fall reinnehmen.
Ja.
Um damit Rare Lands und damit Rares zu stacken. Ob die darin sinnvoll sind oder nicht, kann man ja noch diskutieren. Aber das sehe ich halt. Aber der Rest, was wollen sie da großartig schäfen? Also das macht wenig Sinn. Vielleicht packen sie noch irgendwie nur Olivia da rein, weil sie keinen Sinn drin macht oder so. Keine Ahnung, kann ja sein. Mal gucken.
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Also ich glaube, diese Flip-Länder, dass die nicht drin sind, das liegt halt irgendwie dran wegen der Art und Weise, wie die produziert werden. Wahrscheinlich müssen sie irgendwie ein anderes Vorprogramm auswählen, wenn sie das Ganze drucken, wenn sie da ein paar doppelseitige Karten irgendwie drin haben.
Für die Commander-Decks.
Genau, ja. Und dementsprechend rechne ich auch nicht damit, dass wir viele Pathways sehen werden. Tatsächlich ist dieses Thema mit den Slowlands interessant, gerade für Dimir, für das Dimir-Control-Deck, weil es tatsächlich einer der teuersten oder mit einer der teuersten Karten sind in der Liste, die wir hier vor uns haben. Natürlich, Mihtok Massacre müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist so die teuerste Karte in, glaube ich, durch die Band alle vier Decks so. Also die teuerste individuelle Karte, aber das Shipwreck Marsh, das Dimir Slowland, das wäre schon, glaube ich, ziemlich nice für die Value in dem Deck. Aber ja, also ich glaube auch, dass das wird so ein bisschen, du hast gesagt, dass Ors of Auras, aber ich glaube auch ein bisschen, dass der Mono-Red-Ersatz. Denn es ist das erste Mal in einem Standard-Challenger-Deck-Cycle, dass wir nicht ein Mono-Red-Deck bekommen haben. Aber halt eben dafür das Rakdos-Agro-Deck, was natürlich spielerisch was anderes ist, mehr Kreaturen, weniger Spells belastend, aber es ist schon sehr günstig und sehr schnell baubar, wenn man es denn spielen möchte. Aber ja, vielleicht ist das ja auch nicht das einzige Agro-Deck, beziehungsweise das einzige Smash-Deck, was man spielen will. Denn wir haben ja noch die Auswahl zwischen Gruul-Agro beziehungsweise Gruul-Stompy, wo wir schon wissen, auf der Box ist der Tovolas Handmaster drauf. In der Liste, die ich jetzt gefunden habe, ist er nicht drauf. Und ich glaube auch, dass die Liste, die wir hier vorliegen haben, dass die tatsächlich sehr anders sein wird wie das Cool Stompy, was wir im Challenger-Deck bekommen. Einfach nur, weil du hast ja auch schon gesagt, es wird wahrscheinlich in Richtung Werewolf-Aggro gehen. So ein bisschen halt sehr viele, vielleicht sogar Tovola, hier Dire Overlord. Aber die Liste, die ich hier jetzt habe, die spielt zum Beispiel 4 Magdas, 4 Goldspan Dragons, sowas wie Ulvenwald Oddity, dann eben Spikefield Hazard, Shatterskull Smashing, Ezekas Chariot, Ranger Class, also sehr viele einfach starke blaue, starke grüne Spells. Und da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass sie dann vielleicht mehr auf diesen Werwolf-Tribe gehen.
Und da bin ich halt mal gespannt, weil sie schulden uns ein Werwolf-Commander-Deck.
Ja, das stimmt.
Und der Handmaster ist eine Flip-Karte.
Oh, das stimmt. Dann könnten tatsächlich Pathways drin sein.
Genau. Und damit ist es automatisch so interessant, was dann auf einmal dadurch alles eröffnet wird. Wir, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir in einem der letzten Challenger Decks auch mit Flipkarten zu tun. Ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz genau sicher.
Meinst du den Pioneer?
Die hätten auch diese Länder drin gehabt, die du auf der einen Seite für 3 Leben enttappt ins Spiel bringen kannst.
Ah, ja. Ich weiß,
die waren auch in dem letzten Challenger Decks drin. Zumindest in Rot und in Grün bin ich mir sehr, 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 sehr sicher.
Das kann sein, ja.
Weil dafür habe ich mir die Decks tatsächlich gekauft. Und ja, dementsprechend, ich hoffe, dass es ein Werwolf-Deck wird. Und egal, ob es gut ist oder nicht, ich hoffe einfach, dass sie, keine Ahnung, von mir aus ein Brawl-Deck daraus machen. Mit jedem Commander, mit jedem Werwolf einmal, damit die Commander-Spiele endlich mal so einen Packen Werwolf haben können.
Naja.
Also da bin ich gespannt, was sie daraus machen. Ich kann mir darunter nichts vorstellen, weil einfach nur gute grüne und rote Kreaturen zusammen smashen, sehe ich halt nicht.
Naja.
Und in der Meta findest du es halt auch fast nirgends. Du musst dich ganz hart aus dem Fenster lehnen und ganz weit suchen, damit du was findest, meiner Meinung nach. Ich bin gespannt. Also.
Ja. Also ich meine, value-mäßig wäre es, glaube ich, besser, wenn sie nicht auf das Werwolf-Thematik gehen, weil dann halt Goldspan Dragon, er ist halt die beste Midrange bzw. Agro-Stompy-Karte, die man einfach spielen kann in Rot.
Ja, Rangers-Class mit Wölfen.
Genau, Ranger-Class ist auch noch ein sehr cooler Punkt, einen Reprint zu haben, weil das ist eigentlich eine überraschend teure Karte geworden, dafür, dass halt so die Klassen eigentlich weite Fläche lang gar kein Play gesehen haben. Ranger-Class, das wird halt auch in Pioneer gespielt. Und da auch wieder dieser Punkt, genauso ein Goldspan-Dragon wirst du in Pioneer gut spielen können. Shatterskull-Smashing werden teilweise halt auch in Modern und Co. gespielt. Also da tun die Reprints allgemein einfach gut. Aber wie gesagt, wenn sie dann in Richtung Werwölfe gehen, dann hast du halt immerhin noch diesen Commander-Aspekt, dass du dann ein paar schöne Standard-Werwölfe halt noch mal gereprintet bekommst. Wobei die allesamt jetzt nicht so super teuer sind, außer die, außer Tovola, glaube ich, selber, der ein paar Euro, glaube ich, kostet, wobei ich das gar nicht so weiß. Aber auch nicht die Welt, genau. Aber allgemein, also ich finde die Auswahl diesmal, ich wollte gerade sagen, gut, aber sie ist gar nicht so divers, wie man glaubt, weil im Endeffekt hast du Mono-White-Agro, du hast Rakdos Vampire-Agro, du hast Cool Stompy, also Stompy ist einfach Agro mit größeren Kreaturen und Dimir Control. Und das ist halt immer so eine Sache, die kann man den Challenger-Decks schon ankreiden, dass die Auswahl ja nicht so divers ist, wie man sie gern hätte. Also Control-Decks sind sehr selten dabei. Ich glaube, Dimir Control ist jetzt so das zweite Mal, dass wir ein designiertes Control-Deck dabei haben. Und
wir hatten schon mehr. Es ist immer ein Control-Deck dabei. Wir hatten damals ein Second Sunrise UV-Control-Deck zu Amonkhet-Zeiten.
Okay.
Wo es einfach nur blau-weiß war, wo es einfach nur darum ging, so lange zu überleben, bis das zweite Second Sunrise gecastet wurde. Dann hatten wir das Schwarz-Grün. Ich glaube, es war nur Schwarz-Grün. Das war super kontrolllastig. Mit Win-Conditions wie die, wie heißt Viraska und so weiter.
Ach so, ja. Also,
es war dann halt eine andere Art von Kontrolle. Dann hatten wir natürlich das Blau-Weiße beim letzten Mal. Wir hatten jetzt das Blau-Schwarze. Ich meine, wir hätten jedes Mal zumindest ein kontrolllastigeres Deck dabei gehabt.
Ja, okay, das kann gut sein.
Wir hatten jedes Mal eine Art von Stompy-Deck dabei. Wir hatten jedes Mal ein Agro-Deck dabei und jedes Mal ein Mono-Rot-Deck. Wobei das Mono-Rot-Deck und das Agro-Deck nicht immer dasselbe sein mussten. Wir hatten zum Beispiel Madu-Autos, also Vehicles, Entschuldigung. Naja. Für mich sind es Madu-Autos gewesen. Und Mono-Red im selben Ding drin. Und das haben sie ja mehrfach gemacht. Also auch das Mono-Green Stompy und das Mono-Red-Agro beim letzten Mal. Es ist ein relativ gleiches System, nur das eine macht ganz viele Pixar und das andere macht ein paar mehr Smashes, sag ich mal.
Ja.
Und deshalb.
Ja, das ist tatsächlich, was aber auch diesmal auch anders ist. Nicht nur haben wir kein Mono-Red, sondern diesmal haben wir auch die sehr kurz nach der Rotation bekommen. Also eigentlich nur ein Set, beziehungsweise 2 Set in diesem Fall, weil wir die Innistrad-Sets so nah beieinander hatten. Aber quasi 2 Sets in einer neuen Standard-Rotation kommen jetzt quasi, okay, Kamigawa kommt dann noch raus. Das heißt, drei Sets. Aber sagen wir mal, wir würden Innistrad zusammenziehen, sind es eigentlich nur 2 Sets, weil ja da haben sie ja diesen Cycle geändert. Diese Challenger-Decks, die werden jetzt zum ersten Mal einigermaßen früh in einer Rotation dabei sein. Was eigentlich ja was total Cooles ist, oder?
Ja, einfach weil sie länger haltbar sind, sag ich mal ganz schön. Die ersten Challenger-Decks kamen raus, da waren, glaube ich, noch 2 Monate Standard vor Rotation. Ja. Und die Dinger waren voll mit Amonkhet und Kaladesh-Karten und was nicht. Die waren halt kurz vor End of Lifespan.
Ja.
Und das ist dieses Mal ein bisschen anders. Sie haben Karten genommen oder auch Decks genommen, die sehr, sehr frisch sind, sehr neu wirken. Das letzte Mal war, glaube ich, das neueste und frischste Deck war, glaube ich, das blau-schwarze Rogue-Deck, also Dimir Rogue. Mhm.
Das war mit Zendikar Rising sehr krass.
Genau, und das ist, glaube ich, das Einzige, was immer noch im Standard ist, so wie es so ungefähr da war.
Ja.
Ob es jetzt gut ist oder nicht, ist jetzt halt die andere Frage. Aber die anderen sind halt zum Großteil aus Standard rausrotiert oder haben sich so weit gewandelt, dass sie nicht mehr erkennbar sind.
Mhm.
Und das ist halt etwas, wo ich sage, da haben sie jetzt schon echt schön gesehen, hey, wir haben jetzt einen Mono-White-Deck mit Humans oder Agro. Und das funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass nur weil Kamigawa rauskommt, das irgendwie rausgeht. Dafür sind die Humans aktuell auch einfach zu gut.
Ja.
Wir haben ein rot-grünes Werwolf-Stompy-Irgendwas-Deck, wo hoffentlich nur Distraktkarten drin sind. Wir haben, Schwarz-Rot-Vampire, wo gefühlt wahrscheinlich nur Werwölfe drin, Vampire drin sind, nur in Distraktkarten. Ja, und ein Blau-Schwarz-Control-Deck, weil Blau-Schwarz-Control. Ja. Aber also ich glaube, sie haben diesmal eine längere Haltbarkeit und ich appreciate den Trend tatsächlich. Ich mag den Trend.
Definitiv. Und vor allen Dingen gerade so Sachen, also wenn das Power-Level von Standard sich jetzt nicht nur mal wandelt in den nächsten Sets, wovon ich jetzt nicht mal ausgehe, es sind halt eben auch so Karten wie Brutal Khazar aus Midnight Hunt oder halt eben Talia aus Crimson Vow. Das sind halt Karten, die haben sehr, sehr gute Chancen, dass sie auch in Zukunft noch relevant bleiben werden, selbst wenn vielleicht dieses Deck in der Form, wie wir es jetzt vielleicht bekommen werden, nicht relevant bleiben werden. Aber du hast halt so einen anfänglichen Stock an Karten, die einfach gut für Standard sind und die auch gut für andere Formate sind. Und das finde ich einfach sehr, sehr bemerkenswert. Natürlich kommt's halt, Decklisten zum dritten Mal gesagt, haben wir natürlich noch nicht. Das heißt, es fällt natürlich von der individuellen Kartenauswahl dann noch mal ab, wie wahr diese Worte sind, die wir jetzt sagen. Aber trotzdem finde ich es halt auch sehr gut, dass es halt recht zügig jetzt quasi kommen wird, also jetzt am 1. April soll der neue Cycle quasi rauskommen. Wenn man so Amazon-Preise ungefähr vertrauen kann, werden die so bei $29 das Stück sein, was dann irgendwie so im Bereich 30 bis 34, 35 Euro wahrscheinlich so sein wird. Und ich finde das halt einen okayen Preis dafür, dass man halt wirklich so diese Prämisse hat, so man hat diese Decks, man hat vielleicht einen großen Anteil, sei es halt 60-80%, den man auch nach der Rotation noch weitergeben kann. Dann, wie gesagt, Mono-White-Agro kann man auch Mono-White-Humans nennen. Rakdos Vampires, da steckt der Vampir-Trend halt aus Innistrad drin. Cool Stompy, wenn es diese Werwolf-Richtung geht. Werwolf-Tribe ist halt jetzt erstmal drin. Und auch wenn jetzt die ältesten Sets rotieren, bleiben diese Thematiken ja hoffentlich relevant. Und da bin ich halt einfach mal gespannt, wie die Decks dann halt aussehen werden. Und vor allen Dingen, ob sie sich verkaufen werden. Denn zumindest haben wir auch immer noch keine Information, ob diesmal vielleicht Codes drin sein werden für Arena. Was ja, das wäre aber wirklich, das ist eigentlich ein Kritikpunkt seit Tag 1 mit Challenger-Decks, dass da keine Aktivierung von Arena-Content oder sowas drin ist. Aber das wäre halt das perfekte Produkt dafür, sind wir mal ehrlich. Und eigentlich allgemein, ich weiß nicht, wie es dein Vorfazit für die Challenger-Decks, freust du dich drauf oder?
Wenn sie keine 30 Euro kosten. Ich finde 30 Euro zu viel. Persönlich aber einfach nur, weil sie werden sie runtergedrückt haben, sie werden viel davon geschäft haben und meistens ist es so, dass die sich einpendeln zwischen 17 und 25. Zumindest wenn alle gerade rauskommen, alle Läden, die einfach verscheuern wollen für bisschen Gewinn. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Umsatz sie wirklich machen. Wir haben jetzt noch teilweise die Standard-Decks zum Beispiel bei uns im Local Game Store vom letzten Mal.
Mhm.
Einfach weil, wir befinden uns immer noch in der Situation, wo wir nicht wissen, ob wir freitags raus können und zocken können.
Ja.
Oder wie lange wir das noch können oder unter welchen Umständen wir das können. Mhm. Und viele Leute und viele Gegner, mit denen ich geredet habe, sagen auch, Standard ist als Papierformat einfach eingebrochen.
Ja.
Und dementsprechend weiß ich nicht, ob man kann das natürlich als Challenge, als Chance sehen. Hey, da kann ich die aktuellen Decks dann nehmen, die spielen, aber ich bin gespannt. Also ich sehe sie eher nicht so als eine Art von gutem Kaufen bzw. Verkauf. Ich glaube, da werden die ein bisschen dran untergehen.
Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also also grundsätzlich finde ich Challenger Decks einfach eine super Idee. Ich finde, sie machen halt natürlich mehr Sinn im Kontext von Pioneer, einfach weil dann halt, ne, da tut's nicht weh, wenn die verstauben im Regal, weil neue Pioneer-Spieler können sich das auch noch in 5 Jahren kaufen und haben ein legales Deck, solange nichts gebannt wird. Und so blicke ich halt auch eigentlich immer auf Challenger-Decks, auch wenn ich gerade aktiv nicht Standard spiele. Ich gucke halt immer so ein bisschen drauf. Sind da Playsets drin von Karten, die ich sowieso haben wollte? Sind da wirklich irgendwelche krassen Deals drin im Sinne von, weiß nicht, ist eine Karte drin, die 2/3 des Preises wieder reinholt, so. Dann sind quasi die restlichen Karten so ein bisschen geschenkt in meinen Blick. Und deswegen, ich sehe das ein bisschen optimistischer, aber natürlich sehe ich auch die Kritikpunkte von dir, dass halt, je nachdem, in welchem Local Game Store man spielt, Standard vielleicht nicht die erste Wahl ist und dann natürlich dieses Produkt so ein bisschen hinten abfällt. Aber ja, also lasst uns gerne bei uns in den Kommentaren oder auf dem Discord dran teilnehmen oder sagt Bescheid, wie ihr das findet, ob ihr denn euch Challenger Decks kaufen wollt oder wie ihr dem Ganzen gegenübersteht. Und dann, ja, schauen wir mal, wie das so wird, wenn die Sachen dann am 1. April rauskommen. So, das ist das nächste Thema, würden wir jetzt mal angehen. Und zwar, wir haben mal wieder eine klassische Arena-News, wie wir sie in letzter Zeit häufiger hatten. Und zwar, ich habe es ironisch genannt, Magic Arena mal wieder in Bestform. Man kann nicht sideboarden, wenn man Dracula Basic Lands spielt. Und so albern, wie es erstmal klingt, so ist es halt tatsächlich auch. Wir haben einen Tweet bekommen am 7. Januar von dem Wizards Customer Support, der eben geschrieben hat, we have discovered a bug in MTG Arena where you are unable to sideboard if you are using Dracula Basic Lands. Until we create a fix, please avoid using these lands in best of three, including the Decathlon Finals. Also Decathlon war so ein Magic-Event, was eine ganze Zeit lang ging. Und ja, das ist halt so das Ding, ne? Also sie verkaufen einem Skins für Basic Lands, die ja cool aussehen und die man auch gerne als Individualisierung auf Magic Arena macht. Und dann, hoppla, hat der Code sich irgendwie so ineinander versponnen, dass man dann nicht mehr sideboarden kann. Also, ich weiß nicht, ob du Programmiererfahrung hast oder irgendwie das so einordnen kannst, aber in der Theorie, also ich verstehe nicht mal die Verbindung zwischen Basic Land Auswahl und dass der Menüpunkt aufploppt für dass du jetzt sideboarden kannst. Weißt du, was ich meine? Hast du irgendeine Erklärung, was da irgendwie die Verknüpfung sein könnte oder so?
Also ich habe programmiert in meinem Leben. Und das nicht wenig. Ich habe ein eigenes Spiel programmiert. Waren zwar nur Browser-Gamer, es war ein Spiel. What the fuck? Also das ist halt, es ist halt eine Skin-Auswahl muss anscheinend irgendwelche Flex setzen. Und meiner Meinung nach kann das nur passieren, dass der Code es nicht schafft, diese Basic Lands irgendwie aus der Datenbank auszulesen, wenn das Sideboarding aufploppt. Und um den Crash zu avoiden, übergeht er das Sideboarding. Also das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wie das irgendwie programmtechnisch irgendeine Relevanz zueinander hätte. Dass, wenn er die Karten irgendwie nicht findet oder er sagt, oder die Skins nicht findet, er sagt, okay, wir lassen das mit dem Sideboarden, damit man trotzdem ein schönes Spiel hat. Wer auch immer das programmiert hat. Also es ist ja nicht der erste Bug. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Bugs und teilweise waren die auch sehr, sehr lange vorhanden. Und ich bin gespannt, wie lange hinterher vorhanden ist, weil er ist ja immer noch nicht gefixt.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, soweit ich das weiß, sind die Dracula Basics, die sind ja, also entweder kann man sie im Shop kaufen, in dem Echtgeld-Shop, also wo man Ware, Euros und Dollars ausgeben kann. Oder sie waren Teil eines Freigabe-Codes über die Dracula Basic Lands der Secret Lair Drop, die auch nicht günstig waren.
Und im Endeffekt, aber noch nicht ausgeliefert sind, deshalb gibt's die tatsächlich.
Ach so, aber die Codes auch noch nicht?
Also ich habe noch keine Codes bekommen.
Ach so, okay. Ich dachte, es wäre quasi so, dass du, also früher war es ja so, dass wenn du bestellt hast, du hast sofort den Redemption-Code bekommen. Aber okay, dann kann es sein, dass es quasi
Wenn ihr mehr Informationen habt, könnt ihr das natürlich gerne schreiben. Wenn ja, muss ich vielleicht bei mir im Spam-Ordner noch mal gucken, weil ich habe bisher keinen Codes bekommen.
Ja, genau. Also so oder so, Leute haben halt Geld ausgegeben, dass ihre Basic Lands auf der Magic Arena cool aussehen. Und ich find's, es ist halt eigentlich mittlerweile wirklich eine Frechheit, in welchem Zustand Magic Arena ist. Also meine persönliche Meinung, es wirkt so ein bisschen, als ob Magic Arena einfach fortan programmiert wird mit Tesafilm und Spucke und hier mal noch mal irgendwie was zugedrückt. Und gerade so, wenn man nicht zu stark rüttelt, fällt es nicht auseinander. Aber ne, man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass Magic Arena diese solide Basis ist von einer Plattform, die einfach funktioniert. Und ich meine, das beste Beispiel aus meinem Privatgebrauch, also es war noch vor dieser ganzen Arena-Alchemie-Geschichte, als ich mit Corona im Bett lag und eigentlich quasi nur noch ne, einfach vor mich hin vegetiert habe, und ich hatte dieses Tablet und wollte Arena spielen und dachte, komm, probier's mal aus, gibt's jetzt auch auf Mobile. Und ich lade es runter und es startet nicht. Und Leute, ich habe das dann getwittert und auf Instagram gesagt, so, hey, was mache ich falsch? Muss ich irgendwie, eignet sich dieses neue iPad nicht dafür? Und im Endeffekt musste ich dann das iPad einmal komplett runterfahren und wieder hochfahren und dann hat's funktioniert. Aber das ist halt so lange will man nicht drauf warten, wenn man einfach ein Spiel spielen will. Also die Konkurrenz Hearthstone, Legends of Runeterra, das installierst du dir, das funktioniert sofort und du hast nie das Gefühl, oder zumindest meiner persönlichen Wahrnehmung nach, du hast nie das Gefühl, dass du das Hearthstone gleich abbricht oder so. Und ich finde es halt, also es wirkt halt einfach so, also auch jetzt gerade mit Alchemy und mit dieser Flut an Sets, mit immer mehr neuen Karten, mit digitalen Karten, mit Historic Anthologies und dem ganzen Klumpert stehen ja dann, wo wir noch nicht wissen, was da alles kommt. Ich glaube halt, das Entwicklerteam ist so auf dieses Progress-Programmieren getrimmt. Das heißt, also sie sind immer damit beschäftigt, die neuesten Karten gerade einzutackern und zu programmieren, dass einfach die Zeit fehlt, so Quality-of-Life-Sachen oder einfach mal so Bugfixes irgendwie durchzuführen. Und keine Ahnung, das ist halt einfach nicht das beste Zeichen für deine Premier-Plattform, die jeder Streamer, die jeder YouTuber gerade befeuert, dass da einfach der erste Eindruck ist, okay, das ist kein gut programmiertes Spiel. Das also keine Ahnung, wie ist da deine Meinung zu? Sehe ich das ein bisschen zu kritisch oder siehst du das recht ähnlich?
Also ich sehe das recht ähnlich. Ich habe wirklich, wirklich viel Hearthstone in meinem Leben gespielt. Wirklich viel Hearthstone. Täglich. Ich habe einmal einen Bug gehabt. Ja. Und ich habe das Spiel von Beta bis der Umstellung auf das neue Gold-System gespielt. Also 5, 6 Jahre mindestens. Wahnsinn. Und ich muss sagen, ich habe einmal einen Bug gehabt. Und das war ein ganz kurzer Crash vom Game. Und dann war es das.
Ja.
Ich habe in Arena, was ich nicht so viel gespielt habe, was ich noch nicht so lange spiele, bisher 7 Bugs erlebt.
Ja.
Wo mir effektiv Spiele abgebrochen sind, ich mich nicht connecten konnte. Teilweise das eine Mal, wo dann auf einmal meine ganzen Codes, die ich eingegeben habe, als nicht eingegebbar dastanden, obwohl ich noch nie welche eingegeben hatte. Und ich da mit dem Kundensupport da hinten in der Datenbank meine Flags wieder runtersetzen musste und keiner wusste, warum die hoch waren.
Ja.
Und also es ist ein Bugfest und ich sag mal, die Konkurrenz mit Legends of Runeterra oder eben Hearthstone ist immens.
Ja.
Und ich glaube, da ist eben auch der Druck gleichzeitig, neueren, cooleren, besseren Content zu produzieren. Und ich glaube, deshalb ist auch so ein bisschen dieser Pressure nach vorne, dieser Druck nach vorne ist, glaube ich, genau deshalb da. Sie müssen die neuen Sets bringen, sie müssen neue innovative Sachen bringen, sie müssen, wenn es immer noch da ist, ich weiß es nicht, jeden Freitag irgendwelche Zusatzevents bringen.
Ja, es wird auf Mittwoch gelegt, aber das gibt es trotzdem noch wöchentlich. Ja.
Sie müssen irgendwelche krassen Sachen bringen. Und das haben sie auch nur eingeführt, weil es Hearthstone ja auch hatte. Hearthstone hatte jeden Mittwoch diesen Tavern Brawl, hieß das, glaube ich. Und da war auch immer ein anderer Modus und immer was ganz Craziness. Und da werden sie nie drankommen, weil sie zu sehr an das Regelwerk von Magic gebunden sind.
Ja.
Oder gebunden sein müssen. Und deshalb müssen sie natürlich versuchen, das Beste draus zu machen. Und das ist mehr Content, mehr Karten und ja
aber
weniger Bugfixing, weil das kostet nur Zeit und Geld. Und
aber das bringt's ja auch nicht. Also mehr Content ist ja auch nur dann sinnvoll, wenn die Plattform das tragen kann. Und du hast eben schon zum Thema Brawl gesagt, so, hä, erinnert ihr euch noch Brawl? Wir erinnern uns noch dran. Und ich finde, das sollte so ein Slogan sein in unserem Podcast, so, Remember X, Radio Ravnica remembers. Ja, so von wegen, genau, Radio Ravnica remembers nämlich auch, wie Arena angekündigt wurde und dass man in der Beta gesagt hat, so, ja, das Programm ist so geil, wir können super schnell Karten reintackern, das ist gar kein Problem, wir könnten theoretisch jeden Monat ein neues Set bringen. Und jetzt scheint es halt mehr so, als ob so mit den normalen Standard-Sets, die schon überfordert sind, geschweige denn irgendwelche Alchemy Digital-Only-Karten, die dann auch noch dazukommen, die dann zu Fehlerführung dazukommen. Und diese ganze Aufmachung, diese ganze Handy-Game-Attitüde, diese ganze Handy-App-Gambling-Gacha-Game-Attitüde mit manche Modi sind nur am Mittwoch vorhanden und dann musst du dich da irgendwie einloggen, du kriegst tägliche Einlog-Boni und so weiter. Das ist ja alles schön und gut, aber dann sorgt auch bitte dafür, dass ich Bock habe, mich jeden Tag einzuloggen und nicht, dass ich immer befürchten muss, dass der Klient abstürzt oder wie häufig musste ich Arena neu installieren, wenn ein Update kam, weil ich dann einfach nur diesen Black-Screen-Bug hatte. Wie häufig hatte ich irgendwie das auf einmal komplett am Ruckeln war. Und mittlerweile sparen sie sich ja sogar diese aufwendigen Animationen, die sie am Anfang noch hatten, wo noch ein Drache vorbeigeflogen kam. Oder als Dingens hier, Uro, da hat er ja so einen ganzen oberen Bildschirm eingenommen. Es war so dieses Monster. Und das war ja so ein richtiger Selling Point, so von wegen, guckt uns an, wir haben hier diese interaktive, coolen Sachen. Mittlerweile ist einfach nur maximal, hast du einen Soundeffekt von einer Katze oder so, der reinkommt. Und die Mühe geben sie sich ja nicht mal. Und trotzdem ist Arena in so einem unfassbar miserablen Zustand auf mehreren Ebenen. Also wir reden jetzt gerade nur von Programmierung und Stabilität und haben Ökonomie noch gar nicht mal angesprochen. Das werden wir auch in diesem Podcast nicht tun. Aber trotzdem, also Arena, irgendwo habe ich mal ein Symbolbild gesehen. Ich glaube, es war in einem Video von The Brewer's Kitchen auf MTG Goldfish, wo er einfach nur so ein Mülleimer, der in Flammen steht und da drauf Magic Arena abgebildet hat, weil das genau mein Gefühl für Magic Arena gerade irgendwie darstellt. Es ist halt wirklich so dieses, du kannst gar nicht mal aufhören, darüber zu reden, was für Probleme dieses Programm hat.
Ich erinnere mich das ganz stark an dieses Meme in diesem brennenden Haus und diesem Hund, der da sitzt und sagt, das ist fein.
Ja, absolut, absolut. Aber damit hört es ja noch nicht mal auf, denn direkt die nächste News ist auch Arena-related. Und zwar Alchemy, unser aller Lieblings-Digital-Only-Format, was sie ja extra angekündigt haben, um ein spannendes, kompetitives und immer frisches Format zu bieten, was halt nicht zu stale wird, also zu flach wird, wo das Format einfach schon komplett, man weiß, welche Decks funktionieren, welche Decks funktionieren nicht.
Es darf kein Stillstand sein.
Es darf kein Stillstand sein, sehr gut gesagt. Und jetzt stehen bald wieder kompetitive Events an, unter anderem die Arena Open und die monatlichen Qualifizierungsevents für die Set Championship, die ja noch stattfindet. Und da haben sich natürlich Leute irgendwann gefragt, okay, die nächste Arena Open wird Alchemy haben als Hauptformat, wo man tatsächlich Geld verdienen kann. Wie sieht's denn eigentlich mit dem Format aus? Ihr habt ja gesagt, Alchemy, das wird so ein Ding sein, das kann sich eigentlich jeden Montag noch mal neu wechseln und da kann halt immer sofort super schnell dran geschraubt werden. Und da hat sich dann auch am 7. Januar Magic Arenas Twitter-Account zu Wort gemeldet. Und die schreiben, "We know people are eager for new Alchemy balance changes, although to give players time to prepare, we'll be waiting until after the next Arena Open and Qualifier Weekend before sharing any new changes. More details will be provided on January 12th with our upcoming weekly blog." Ja, da ist hier quasi schon die Pointe geschrieben. Man hat ein neues, frisches, sich ständig wechselndes Format und man wechselt es nicht und es bleibt jetzt schon in dem Ursprungsmodus, wie wir es hatten, als es angekündigt worden sind. Und das ist halt einfach dieselbe Kiste, wo ich mich dann auch wieder frage, warum denn dann überhaupt einführen? Warum haben sie denn den ganzen Shitstorm in Kauf genommen, wenn sie nicht planen, das schnell umzusetzen? Also ich weiß nicht, wie siehst du die Situation mit Alchemy?
Ich find's schwierig. Sie haben mehrere Sachen, die wirklich, wirklich anstrengend sind. Erstens, sie sind hingegangen und haben gesagt, ja, es kann sich jetzt jeden Montag was ändern. Dasselbe Announcement haben wir vor gar nicht so lange, also gefühlt gar nicht so langer Zeit. Mittlerweile ist es doch schon einige Zeit her, wo gesagt wurde, hey, wir bannen nicht mehr jedes Quartal, sondern wir bannen jeden Montag, können wir theoretisch bannen.
Das war Radio Ravnica remembers.
Ja, genau. Und ich hab's tatsächlich nochmal nachgeguckt und der Wortlaut war sehr, sehr ähnlich.
Ja.
Wirklich dieses, um das Format frisch zu halten, um schneller zu reagieren und wirklich schön ein Standardformat zu haben und auch andere Formate schnell zu interagieren, wollen wir die Bannings jetzt so machen, dass wir theoretisch jeden Monat bannen können.
Hm.
Was ist passiert?
Keine Bannings, nichts so.
Combo Winter.
Ja.
Hammer. Combo Sommer, Entschuldigung. Und noch andere Sachen, wo dann einfach no Bannings kommen. Jetzt kommt der nächste Punkt. Sie haben angekündigt, in anderen Formaten, wie zum Beispiel Legacy, dass sie nach dem Eternal Weekend danach, damit die Leute vorher sich drauf preparen können, danach erst bannen. Das war im November, glaube ich.
Ja, ja,
da absolut. Da ist immer noch nichts passiert. Was wollen sie denn jetzt hier machen? Also es sind auch dort, ich habe nachgeguckt, fast dieselben Wortlaute. So, weil damit die Leute sich vorbereiten können auf dieses Eternal Weekend, schauen wir erst danach um. Und ich denke mir so, why? Also wenn das jetzt genauso läuft wie mit euren anderen beiden Ankündigungen, die hier zusammengefasst habt, ja, dann wird da sich nichts ändern, bis jetzt wahrscheinlich das neue Kamigawa-Set rauskommt, wo dann 3-4 Karten rauskommen, die wieder zu broken sind, die wieder zurücktransformiert werden. Ja. Auf dem Standard natürlich.
Und ich kann dir sogar noch einen Punkt setzen, wo sie eine ähnliche Argumentation angeführt haben, wie zu dem Banning, Umstrukturierung oder zu diesem Legacy-Event. Und zwar, remember Historic Suspensions? Radio Ravnica Remembers, wo auch gesagt wurde, hey, wir bannen jetzt nicht mehr in Historic, sondern um es frisch und schnell und am Zahn der Zeit zu haben, suspenden wir Karten, um dann zu gucken in 2 Wochen, ob sie dann gebannt werden müssen oder nicht. Und ich glaube, wir haben nur eine Karte, die suspended war. Wir haben nur eine Karte gehabt, die irgendwie suspended war, die irgendwann zurückkam. Der Rest wurde regelros gebannt. Und mittlerweile weiß man ja sowieso nicht mehr mit dem ganzen Rebalancing, ob es überhaupt noch Suspensions gibt. Und all diese, ja, auch da wieder. Also, wie gesagt, warum, also, ich habe sehr viele Theorien, also nicht ernstzunehmende Theorien, aber sehr viele Kommentare gelesen dazu von wegen, ja, Wizards of the Coast war jetzt noch im Winterurlaub und die haben irgendwie nicht dran überlegt, die waren noch zu beschäftigt, den neuen Lamborghini zu beobachten, die durch die Alchemie-Verkaufszahlen irgendwie reingenommen haben, so. Und das sind halt alles so Sachen, wo ich halt irgendwie denke, so, boah, also, ihr müsst schon, wenn ihr irgendwas ankündigt, müsst ihr auch wirklich schon darum euch kümmern, dass diese Sachen dann auch mal durchgesetzt werden, weil jeder hat Bock auf ein neues Format. Die meisten Pro-Spieler, die ich darunter habe, tweeten gesehen habe, sagen, hey, natürlich haben wir Bock, wenn ein neues Turnier ankommt, gerade wenn das Meta geschiftet ist, weil dann wird nämlich nicht mehr belohnt, wer hat am meisten mit einem Deck geübt und wer hat am besten die Meta im Blick, die es schon seit 3 Monaten oder so gibt, sondern wer kann sich am schnellsten auf eine neue Situation einstellen. So ein bisschen, warum auch Draft ja interessant ist. So. Und ich hab dieses Thema in unserem internen Dokument genannt, Alchemie oder wie man ein spannendes, kompetitives Event langweilig macht, weil niemand interessiert sich ja aktuell für Competitive Arena Turniere, weil immer danach die Änderungen kommen. Und halt, es gibt nie so wie früher, ein neues Set kommt raus und dann so 2 Wochen danach gibt's das erste Turnier, wo man dann sagt, oh, neues Meta, wir gucken mal, was so für Decks auftauchen, weil, also niemand überrascht, wird momentan überrascht, was auf Turnieren gespielt werden. Es sind immer dieselben Decks. Es ist in Alchemie wie in Standard gefühlt das Gleiche immer. Und ja,
dazu also kommt ja auch frech noch, dass sich für Alchemie fast niemand interessiert.
Das stimmt, ja.
Und also wenn ich mir Connect Raider Zahlen anschaue und ich vergleiche das ja immer ganz gerne einfach mit YouTube aufrufen.
Ja.
Und schaue mir von Content Creatern, von Kollegen von uns oder auch von Leuten, die jetzt ein bisschen größer sind, schaue ich mir Zahlen an. Und dann sehe ich, die haben Aufrufe normalerweise, Kollege von uns, von 2000 Aufrufen. Und dann sehe ich das effektiv als Alchemy gekennzeichnete 800. Und ich weiß, dass ein Content-Creator-Kollege von uns darüber, der wirklich täglich Arena-Content bringt, dafür geflamed wurde, dass er vergessen hat, ein Video als Alchemy zu signieren und Leute dann raufgeklickt haben und gesagt, oh, das ist ja Alchemy, da gucke ich nicht und haben wieder ausgeklickt und haben ihn dann geflamed. Also das Format ist halt auch überhaupt nicht gut angekommen.
Ja.
Und jetzt darauf so ein komplettes Event zu bauen, weil sie ja, naja, es soll ja das Historic ein bisschen anfixen. Und ich bin gespannt, wie sie es machen, weil normalerweise haben sie immer Standard und Historic genommen. Und jetzt bin ich halt gespannt, weil Alchemy ist ja ein Stück weit Historic, weil es verändert diese Karten in Historic und es hat diese Only-Karten. Aber es ist auch irgendwie ein Stück weit Standard. Wollen sie dann Standard Alchemy machen, was keinen Sinn macht? Oder wollen sie Historic Alchemy machen, was auch nicht so viel Sinn macht, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr wie das andere. Oder wollen sie einfach nur Alchemy laufen lassen? Also ja. Da bin ich mega gespannt drauf, wie sie es in Zukunft machen werden. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass werden sie nach ein, zwei Turnieren, wo nur Alchemy läuft, irgendwann mal realisieren, hey, das ist ja kacke.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ja, wie wir eben schon gesagt haben, ne, also die Liste an Problemen mit Magic Arena ist sehr groß. Und ich sehe ja auch so ein bisschen die Kommentare halt eben im Reddit, sowohl Magic TCG als auch im Magic Arena Reddit, wo selbst, also man könnte so allgemein sagen, Magic Arena Reddit ist so von einem allgemeinen Stimmungsbild her ein bisschen positiver, so ein bisschen mehr so von neueren Spielern, die vielleicht von Hearthstone oder Co. kommen. Und selbst da sind die Top-Posts mittlerweile, hey, Wizards of the Coast, musst du mal wirklich Antworten liefern, hey, wollt ihr die Ökonomie adressieren, wollt ihr es nicht adressieren, was ist denn jetzt mit der ganzen Geschichte mit Alchemy, geht ihr auf die Kritik ein und nein, sie sind immer noch nicht auf Kritik eingegangen. Und es gab auch letztens, vor ein paar Tagen habe ich was gelesen, was ich sehr interessant fand. Und zwar eine ernst gemeinte Frage ist, hat irgendjemand so richtig Bock auf Alchemy? Und die überwiegende Meinung war, es hätte geil werden können, aber so wie es aktuell ist, nein. Und das ist halt einfach das, was wir, glaube ich, sehen und das du auch beobachtest bei dann Content-Creatoren, wenn die Alchemy-Videos machen, dass sie nicht feuern. Das eigentlich, also ich weiß auch nicht. Ich denke halt auch immer sowas an auch jetzt, ich will das Thema nicht noch weiter hinauszögern, aber zum Beispiel das Thema mit der MPL. Das wäre ja zur Corona-Zeit das Optimale gewesen, da MPL zu pushen, das halt richtig so zu Content zu machen und das richtig so, dass jeder Bock halt hat auf Competitive Magic, auf Arena, denn wir sind sowieso alle gerade zu Hause und es hat halt nicht gefeuert. Sie mussten es einstampfen, weil es nicht funktioniert hat, weil sie es intern irgendwie wieder verkackt haben. Und jetzt haben wir schon wieder neue Turniere, die wenigen, die wir noch haben, mit Arena Open und Qualifier, wo die Leute vielleicht noch Interesse haben, daran teilzunehmen. Und dann werden Entscheidungen getroffen, die diese Events einfach im Interesse stifeln und wo dann selbst Leute, wenn sie nur drauf gucken wie wir, so sagen, ja, okay, was wird gespielt? Wahrscheinlich dieselben 10 Decks, wie die letzten 5 Wochen gespielt worden sind. Mhm. Und das halt selbst in dem Format, was halt für Frische und Innovation beworben wurde und was halt jetzt schon wenige Wochen danach komplett eingepackt hat im Gefühl und da auch keine Ahnung. Also es müsste mal wirklich so ein Ehrlichkeitsstream von Wizards of the Coast kommen, wo sie einfach mal die ganzen kontroversen Fragen beantworten. Und selbst wenn die Antwort ist, nein, wir wollen nichts an der Ökonomie ändern, nein, wir wollen Alchemy weiter befeuern, das wäre ja zumindest besser als dieses Schweigen, was wir momentan in jedem Bezug auf Arena-Kritik haben. Und ja, ich bin gespannt, ob wir da noch was hören. Meine Vorahnung ist nein, aber mal schauen.
Ja.
Ja, so, kommen wir mal zu Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten, unsere kleine Rubrik, wo ja eure Themenvorschläge, eure Anliegen in Bezug auf Magic the Gathering uns, dem Podcast oder wie auch immer, ja, angetragen werden. Und ich fange direkt mal an mit Kator. Der hat geschrieben, wo liegen bei euch die Grenzen für Altars, Altar-Proxies in Commander? Die meisten freuen sich bestimmt, ein Borderless Altar auf der anderen Seite zu sehen. Es gibt aber auch Fälle, wo Spieler sich ein ganzes EDH-Deck mit Altar-Proxies mit Artworks zusammenstellen, zum Beispiel Harry Potter-themed. Und es gibt kein Artwork, das ihr wiedererkennt. Für Turniere gibt es ja Regeln, aber wie würdet ihr im Casual die Grenzen ziehen? Ja, wie siehst du das? Hast du schon mal sowas erlebt, dass du halt eine Karte überhaupt nicht mehr wiedererkannt hast und dass das auch selbst im Casual zu Problemen geführt hat?
Ja und nein. Bei Proxies ist natürlich über die Frage Proxies versus Fakes. Das ist natürlich immer ein Punkt. Aber wenn man jetzt nur erstmal von ausgedruckten oder selbst gemalten Karten geht, die keine Magic-Karte zugrunde haben, bin ich kein Fan davon, wenn man sie nicht erkennt. Weil gerade auch im Casual, wo man halt alles Mögliche spielt, es ist kein Standard, wo die Leute einfach Standard spielen. Vor allem dann noch Commander Casual oder so. Die Leute können nicht alles kennen. Und wenn ich hier über den Tisch gucke und die Karte nicht erkenne oder sie in, wie gesagt, Japanisch geschrieben ist, mit einem alternativen Artwork von Wizards gedruckt,
ja,
und ich die Karte immer noch nicht erkenne, dann ist das gleich schlimm für mich. Dann weiß ich nicht, was da kommt. Dann kann mein Gegner natürlich sagen, hier, die Karte macht das und das und das. Mhm. Dann kommt natürlich früher oder später die Frage, ja, warum nutzt du denn nicht die richtige Karte? Ja, weil ich die nicht habe, weil die mir zu teuer ist. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, man sollte niemanden ausschließen, nur weil er sich der Sache nicht leisten kann. Auf keinen Fall. Mhm. Das ist ein Spiel für uns alle. Aber dann druckt wenigstens die normale Version. Oder seid so kreativ, dass man die Karte irgendwie doch noch erkennt.
Mhm.
Also das, wenn man so ein, keine Ahnung, kann sich keinen Jeweled Lotus leisten und man malt den so nach, macht den aber in einem Comic-Stil oder in einem 3D-Stil oder irgendwie in der Richtung. Das ist dann wieder cool. Aber wenn ich die Karte nichts mit der Originalkarte zu tun hat und da, keine Ahnung, ein Jeweled Lotus ausgedruckt ist, wo ein Yoda drauf ist, der dann auf eine Plains geklebt wird. Und dann am besten noch Full Art, wo dann kein Text dabei ist, sondern nur der Name oben. Nee, das würde ich nicht zulassen. Da finde ich nicht in Ordnung.
Also prinzipiell habe ich halt auch, wie du schon sagst, gar keine Probleme mit Proxys, auch mit vorausgedruckten Karten, Testkarten, wie auch immer man sie nennen möchte. Ich finde auch komplett ausgedruckte Decks im Casual-Bereich vollkommen okay, ähnlich wie bei dir. Ich glaube, das Einzige, wo ich die Grenze ziehen würde, wäre, wenn das Artwork eine andere Karte repräsentiert, die leicht zu übersehen ist. Zum Beispiel, sagen wir mal, du hast einen Jeweled Lotus, aber du hast dir auf irgendeiner Altar-Seite ein Artwork ausgesucht, was sehr nach Black Lotus oder Soul Ring oder sonst irgendwas aussieht, dass wirklich eine Verwechslungsgefahr besteht. Das ist bei den wenigsten Karten so. Und ich habe auch jetzt schon Full-on-Proxys gesehen, die halt ähnlich wie Secret-Lair-Karten oder die meisten Secret-Lair-Karten auch gar nicht mehr so diesen klaren Rahmen haben von normalen Magic-Karten. Und selbst da war es klar, weil du ja trotzdem ansagst, was du spielst, gerade wenn es halt relevant ist. Von daher, ich glaube, meine Grenze ist da sehr weit unten. Also ich bin da sehr offen, was halt andere Sachen angeht. Nur
wenn es um Casual geht.
Wenn es um Casual geht, klar. Wir reden nicht, wenn ihr auf Turniere spielt, auch FNM, da müssen alle Karten original sein. Aber da stellt sich auch die Frage nach den Secret Lairs und nach anderen japanischen Artworks etc. etc.
Oder wirklich alter Arts, weil das geht ja auch. Ja. Dementsprechend würde ich mal ganz kurz fragen, wenn ihr Interesse daran habt, dass wir das Thema mal aufgreifen, weil das ist ein sehr interessantes Thema. Können wir uns auf jeden Fall mal auf die Suche geben. Wir haben ja ziemlich viele Künstler auch in der Community und da auch Connections zu. Mhm. Wenn euch das Thema interessiert, schreibt das mal bitte in die Kommentare, schreibt uns das irgendwo, keine Ahnung, wenn es auf Twitter einen Daumen nach oben bei uns auf die Pinwand, keine Ahnung, was ist. Hauptsache, so als Interesse halber, wenn euch das interessiert, können wir da gerne mal eine Folge zu machen.
Ja.
Weil ich finde das Thema super, super spannend aus verschiedenen Aspekten. Und vielleicht können wir daraus mal eine Folge machen.
Auf jeden Fall. Also mich wird das Thema auf jeden Fall auch interessieren. Die nächste Frage haben wir von DK31. Er fragt, sind Magic-Karten in Arena oder online gleichstellend mit NFTs zu vergleichen? Also NFTs, Non-Futurable Fungible Tokens. Wie würdest du das beschreiben? Also hast du eine Antwort darauf gerade so, oder?
Also die Antwort ist eigentlich nein.
Ja.
Weil das Problem ist, du kaufst dir eine Zertifizierung.
Ja.
Und dafür, dass du das Artwork besitzt, und zwar das Artwork.
Ja.
Und keine Copy von dem Artwork, sondern du kaufst dir dann die Nummer 312 oder so. Oder wenn es das Artwork nur einmal gibt, den NFT-Token, dann kaufst du dir dieses eine Mal, einmal diesen Token. Auf Arena hast du keine Nummerierung. Jeder kann diese Karte kaufen und es gibt dazu auch theoretisch kein Limit.
Mhm.
Dementsprechend, ja, es sind in dem Hinsicht NFTs, dass du sie theoretisch nicht wieder verkaufen kannst. Aber theoretisch kannst du NFTs auch verkaufen. Da gibt es aktuell mittlerweile schon Börsen für, wo die NFTs dann sekundärer Markt sozusagen weiterverkauft werden. Das kannst du mit Arena nicht. Also ich würde es damit nicht vergleichen. Es ist zwar ein Digital Artwork, ein Digital Card, aber ich denke, das geht in eine ganz andere Richtung.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass man könnte es, wenn, also man könnte diesen NFT-Vergleich, glaube ich, da anbringen bei Magic Online, weil du da ja tatsächlich die Option hast, einzelne Karten zu vertauschen über den Trade-Reiter. Also für alle, die Magic Online noch nie gesehen haben, man hat quasi oben verschiedene Optionspunkte und da gibt's dann irgendwie das Constructed, wo du Formate auswählst, Collection, wo du dann deine Sammlung ansehen kannst und da gibt's eben auch ein Trade-Geschichten, wo du halt hauptsächlich mit Bots tradest, die dann irgendwie auf Card-Hoarder oder Leute, die einfach große Online-Sammlungen haben, eben da kaufen, verkaufen, vertauschen und so weiter können, wie so ein virtueller Local Game Store fast schon. Und dort gibt's halt schon so die Sache, dass dass so ein Punkt wie Kartenmangel und dass man einen Mangel von einer gewissen Karte auch am Preis feststellt, was ja auch so ein bisschen diese Einzigartigkeit, die man auch bei NFTs zum Beispiel sieht, da gibt's ja dann immer nur eine begrenzte Anzahl von einem gewissen NFT, dass man das schon eher merkt. Also ein Raghavan ist da zum Beispiel rares Gut und der ist ungefähr auf einer Stelle wie wie in Paper halt vom Preis her, wenn nicht sogar auch teilweise höher gewesen. Bei Magic Arena ist es halt so, jede Rare Wildcard kann theoretisch jede andere Rare Wildcard sein. Und dadurch, dass du nicht tauschen kannst, dass du diese Karte wirst du nie verlieren und du hast dementsprechend auch nicht die Freiheit, wie an Eigentum das weiterzugeben, zu verkaufen, etc. etc. Deswegen ist das nicht so der NFT-Vergleich so vollkommen richtig. Und dazu kommt noch, das NFT ist super kompliziert. Und ich habe mich da tatsächlich gestern noch mit einem Kollegen drüber unterhalten, länger. Und NFTs sind dann immer gekoppelt an ein System, in dem sie eingeflossen sind. Also das ist eine komplizierte Mechanik. Man könnte es, glaube ich, am ehesten wirklich mit dem Magic Online-Vergleich machen. Aber am besten.
Auch das passt nicht hundertprozentig.
Ihr wisst,
was wir meinen. Und dementsprechend würde ich sagen, können wir was anderes suchen.
Genau, eine letzte Frage noch von EasyReader24. Er schreibt, man liebt sie, man hasst sie, nichts bewegt Magic the Gathering so sehr wie die Reserved List. Wenn ihr beide eine Karte auf die Liste setzen müsstet, welche noch nicht dort ist, welche wäre das und wieso? Also hier diesmal tatsächlich die Frage nicht Karten loswerden, sondern Reserved List Karten hinzufügen. Fällt dir da gerade spontan eine Karte ein, die du da draufsetzen würdest?
Boah. Also aus persönlicher Sicht, einfach nur, weil ja, ist natürlich sowas wie Talias. Ich habe keine Lust, noch mehr Versionen von Talias zu bekommen. Ich habe genug. Und ich habe mittlerweile, ich habe keine Ahnung, ich glaube 26 Talias oder so. Ich habe genug. Ich brauche die nicht gereprintet. Aber wenn es jetzt nur darum geht, eine Karte auf die Reserved List zu setzen, um zu sagen, hey, die hat einen besonderen Stellenwert und die sollte da eigentlich drauf sein, würde ich tatsächlich eine alte Karte nehmen, und zwar Eater of the Dead. Eater of the Dead ist ein 5-Mana-3-4-Kreatur, die sagt, du kannst sie enttappen, indem du eine Kreatur aus einem Friedhof entfernst. Mhm. Und sie hat so eine unique Fähigkeit. Sie ist alt, sie ist aus Legends. Und so ein wunderschönes Artwork, dass ich sage, das ist so eine Karte, die sehe ich auf der Reserved List. Sie wurde nie wieder in der Art gedruckt, sie wurde nie reprintet und es ist ein Effekt, den braucht niemand. Deswegen kann die da ruhig drauf und ich habe ein paar Lockbien davon, deswegen kann der Preis da noch steigen. Ja. Aber das ist was anderes.
Ja, ich tue mir da schwer, eine Karte zu nennen. Nicht nur, weil ich nicht so versiert bin in dem Oldschool-MTG, also was frühe Karten von Magic the Gathering angeht und was für krasse Designs da irgendwie gibt. Zum anderen sehe ich halt die Reserved List nicht als wie Denkmalschutz oder sowas, von wegen die Karten von einem gewissen Prestige, also in meinem Fall vielleicht Feather oder so, hat's Wert, dass es nie wieder reprintet wird. Weil ich eher also wenn ich Fan von der Karte wäre, würde ich ja eher wollen, dass sie mehr gereprintet wird, damit mehr Leute Spaß dran haben. Deswegen
Du musst aber eine Sache bedenken. Die Reserved List sagt auch, dass das Power-Level dieser Karte nicht überstiegen werden darf.
Oh ja, das ist ein interessanter Punkt.
Du darfst keine gleichwertige oder bessere Karte drucken. Theoretisch. Wir wissen alle, dass so bestimmte Kreaturen da drauf ziemlich am Mumpitz sind und wir viel coolere Kreaturen haben. Aber sie müssen unique sein. Und sie dürfen dann das Power-Level nicht überschreiten. Wodurch man zum Beispiel auch sagen könnte, man packt ein Oko da drauf.
Ja.
Damit nie wieder irgendwas annähernd vom Power-Level höher als Oko gedruckt wird.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Im Sinne von Planeswalker, die irgendwie Elche produzieren und Food-Token oder so.
Ja, das stimmt. Also so gesehen würde ich, glaube ich, tatsächlich Uro und oder Oko draufpacken. Einfach nur, um halt sicher zu gehen, dass die nie wieder drauf irgendwie dann geholt werden. Wobei sie natürlich auch also sie haben ja auch immer noch Spielweisen in Commander zum Beispiel, wo sie halt nicht so broken sind, weil wenn du zu stark wirst bei Commander, bist du halt einfach Arch-Enemy und meistens tot. Und also von daher könnte ich dann doch noch eine Spielbarkeit sehen. Aber ich glaube, Oko ist sehr safe zu sagen, dass die Magic-Welt wäre besser, wenn die nie gedruckt wäre. Und dementsprechend würde ich die tatsächlich mit der Begründung, die du gesagt hast, da drauf packen. Aber ja, das wäre es soweit von den Fragen für diese Folge. Wenn eure Frage in ein ähnliches Kaliber schlägt oder vielleicht auch was völlig anderes ist, dann kommt gerne in den Discord von gamery/radioravnica und stellt eure Frage im Thread zu Ask Us Anything. Und vielleicht ist dann schon eure Frage nächste Woche im Podcast beantwortet. Und dann, wie gesagt, nochmal der Shoutout, wenn ihr es auf YouTube schaut, dann doch gerne folgen, abonnieren, liken, alles was geht. Auch gerne bei MTG Blackset vorbeischauen. Dasselbe dann bei Twitter, Instagram. Alles, was wir da so haben, haben wir euch verlinkt in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Zu guter Letzt noch den, das Dankeschön an unsere Patreon-Goldunterstützer mit dem Namen General Götterspeise, Buster Madison und EasyReader24, der jetzt auch gerade die letzte Frage noch gestellt hat, der gute Tobias, wie er sich vorgestellt hat im Discord. Deswegen werde ich ihn jetzt auch mal so nennen. Tobias, Dankeschön auch an dich. Wie gesagt, wenn Patreon für euch interessant klingt, dass ihr das da machen wollt, dann schaut gerne vorbei, patreon.com/gamery. Und natürlich ein besonderer Dank auch wieder an dich, dass du diese Woche wieder dabei warst bei Radio Ravnica.
Sehr gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Hört rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.